Die Schreibenden von Anja Görz.
Komm näher und tritt ein. Ich bin nur eine harmlose Schriftstellerin. Ich stehe auf Spannungsromane, saure Pommes und Bands, deren Namen keiner kennt. Wenn Besuch kommt, koche ich Kaffee. Nimmst du deinen mit Zucker, Milch oder Arsen? So wird man auf der Internetseite von Katja Bonet begrüßt. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und herzlich willkommen nochmal.
Jetzt Kaffee schwarz, ohne alles. Sicher ist sicher. Und wir starten in diese Sendung wie immer mit einem Lebenslauf, damit alle Leute wissen, wer Katja Bonet eigentlich ist. Geboren 1971, studierte Filmwissenschaften und Philosophie, bevor sie ihr Geld mit Fahrradkurierfahrten, Porträtfotos und Zeitungsartikeln verdiente. Jahrelang moderierte Katja eine Live-Sendung in der ARD, schrieb als Autorin für den WDR und verfasste 2012 ihren ersten Roman. Sie lebte im Südwesten der USA, in Berlin und Paris, arbeitete im Kibbutz und bereiste 4 Kontinente. Heute lebt sie neben vielen Büchern, Platten und 3 Kindern zwischen Frankfurt und Köln, nahe Limburg. Und von sich selbst behauptet sie zumindest auf Facebook, sie sei tragisch veranlagt und komisch angezogen. Zumindest Letzteres kann ich jetzt heute nicht bestätigen.
Da bin ich aber froh.
Aber es gibt viel zu besprechen, wie man aus diesem Lebenslauf schon hören kann. Vielleicht fangen wir mal da an. In was für einem Umfeld bist du aufgewachsen? War das auch schon ein Umfeld mit Schallplatten und Büchern?
Also auf jeden Fall ein Umfeld mit Büchern, eher mit Kinderschallplatten. Meine Eltern haben jetzt gar nicht so viel Musik gehört, wenn dann klassisch, das höre ich bis heute auch sehr gerne. Wir haben als Kinder wahnsinnig viele Kinderschallplatten gehört, die konnten wir auch alle auswendig.
Also Märchenschallplatten und
Kasper. Ja, und Kinder, diese Kinderbuchklassiker, Kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz und so weiter. Und und es gab immer viele Bücher. Es war uns auch oft peinlich, weil meine Mutter hat auch immer darauf bestanden, dass wir an Kindergeburtstagen Bücher verschenken. Das fanden wir natürlich ganz schrecklich, aber
Aber ist doch immer gut angehört. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal zu einem 10. Geburtstag, glaube ich, von einem Jungen aus meiner Klasse Danny oder die Fasanenjagd geschenkt bekommen habe. Das ist doch schon so 12 Jahre her, ein bisschen mehr. Aber ich kann mich noch daran erinnern. Also eigentlich war das doch immer gut, dann auch Bücher zu verschenken, weil man damit die Ausnahme war.
Also ich glaube, Bücher zu erhalten, die den eigenen Geschmack trafen, das war immer eine schöne Sache. Bücher zu verschenken, das hatte immer so was, so eine Mischung aus nerdig und meine Eltern wollten sich's leicht machen.
Aber Künstler gab es nicht in der Familie?
Nein, überhaupt nicht.
Und als du gesagt hast, jetzt studiere ich mal Filmwissenschaften und Philosophie, war da klar, wenn ich das beides mache, gibt es am Ende den Beruf? Also war das zielgerichtetes Studium?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, als Geisteswissenschaftlerin irgendetwas Zielgerichtetes zu unternehmen, das ist quasi unmöglich. Ich habe eigentlich das studiert, das war so eine Notlösung, wie so vieles in meinem Leben, weil ich mich vorher bei den Schauspielschulen beworben hatte. Bin da 9-mal nicht genommen worden.
Ja, in großer Tradition.
Ja, genau. Habe mich da eingereiht in die Massen vieler Frauen und Männer, die da nicht genommen wurden. Und hatte mich aber vorher schon für einen Studienplatz beworben, weil ich damit auch vielleicht innerlich so ein bisschen halbherzig gerechnet hatte. Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Abischnitt gehabt, dass ich keine Wartesemester hatte. Ich konnte mir die Uni aussuchen und habe dann eigentlich gedacht, ja gut, dann mache ich sowas wie Zeitung, Redakteurin. Das schwebte mir so ganz grob vor. Und dann bin ich eigentlich während des Studiums, bin ich angequatscht worden, ob ich bei einem Casting mitmachen will. Hab dann ja gesagt, weil ich dachte, ist ja ganz gut, da kann ich da mal üben fürs echte Leben. Und war dann aber sehr überfordert und geschockt, weil ich da sofort genommen wurde. Ja, und das war eigentlich auch wieder ein Notfall, aber das hat mich dann sehr glücklich gemacht. Das war wirklich eine tolle Arbeit beim WDR und bin quasi gleich mehrere Etagen die Treppe hochgefallen. Ja.
Was hast du da genau gemacht?
Und das war eine Kindersendung, die wurde auf der ARD ausgestrahlt und in den Kinderkanälen rübergezogen. Und wir haben im Prinzip Comedy für Kinder gemacht. Dazwischen gab es immer die obligatorischen Einspieler, Blinky Bär und ich weiß nicht, Sendung mit der Maus und so weiter. Und wir haben immer darstellerisch was aufbereitet, ein bestimmtes Thema, mein bester Freund, heute gibt es Zeugnisse oder so, und haben dann mit den Kindern gesprochen.
Im Grunde war da ja auch schon dann Text immer mal gegenwärtig für dich. Trotzdem warst du 41, als dein erster Krimi fertig war. Also es hat eine Weile gedauert, bis der erste Krimi fertig war. Wo ist das denn hergekommen? Du hättest ja auch sagen können, irgendwie Fernsehen ist super, mache ich, schreibe weiter für Zeitungen. Aber irgendwo muss ja dieser Wunsch gewesen sein, mehr Text, ein ganzes Buch.
Also ich kann das gar nicht als Wunsch oder an einem Wunsch festmachen und ich kann auch gar nicht erklären, wo das herkommt. Ich habe es mir im Nachhinein so erklärt, vieles erklärt es ja erst im Nachhinein. Das war eine sehr verzweifelte fast Situation in meinem Leben. Ich hatte ja, 3 Kinder bekommen und das auch alles wunschgemäß und termingerecht. Also alles so, wie ich es mir gewünscht hatte. Und habe mit dem 3. Kind plötzlich gemerkt, dass ich einfach untergehe. Ich habe mich da so an die Kinder verfüttert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte keine Zeit mehr. Oft habe ich gedacht, ich existiere eigentlich gar nicht mehr. Ich existiere nur noch für diese Kinder und ich habe mich selbst total verloren. Und dann ging der Jüngste in den Kindergarten und ich dachte, ja, ist ja super, dann habe ich ja jetzt ein bisschen freie Zeit. Aber wie das so ist und kann wieder zu mir finden, kann wieder spüren, wer bin ich überhaupt, was habe ich für Wünsche, was will ich? Und wie das so ist mit Frauen, die ja irgendwie immer mehr als 100% machen, arbeiten, tun, konnte ich mit dieser freien Zeit überhaupt nichts anfangen.
Also auf dem Sofa sitzen, Kuchen backen war nicht deins?
Noch nie gewesen. Im Gegenteil, das hat mich sogar auch belastet, plötzlich in dieser Ecke zu stehen, ja, in der Windelwasch, Bude aufräumen, Kuchen backen. Ich bin bis heute eine grottige Kuchenbäckerin. Und das nicht nur aus politischer Überzeugung, sondern weil ich einfach nicht mit dem Talent gesegnet bin. Ja, und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben und habe festgestellt, es ist utopisch. Bei uns gab es damals im Hinterland, im Westerwald noch keine Ganztagsbetreuung. Und wenn, wäre das teurer gewesen, da Tagesmutter irgendwas zuzubuchen, als sich mein Einkommen gelohnt hätte. Und ich konnte nichts Teilzeit finden. Das war unmöglich. Und das war so frustrierend. Das hat mich so getroffen, dass ich hab mich da fast verurteilt gefühlt. Ja. Und dann muss ich ganz echt sagen, ich meine, ich hätte das mal ein halbes Jahr vorher erwähnt, dass ich mal so im Scherz gesagt habe, ich könnte ja auch mal ein Buch schreiben. Und das kam wirklich aus einer ganz momentanen Laune heraus. Ich kann es auch noch genau sagen, an einem Aschermittwoch kam das. Und da habe ich mich hingesetzt und habe so ein uralten Rechner von meinem Mann irgendwie rübergeschoben bekommen und habe die ersten Seiten getippt und plötzlich ist da sowas aufgegangen. Das war für mich heute selbst noch total überraschend. War wie so eine Explosion, wie so ein Unterdruck, der sich plötzlich gelöst hat. Und dann habe ich in 3 Wochen meinen ersten Roman runtergeschrieben.
Das war der Western-Krimi?
Nee. Das war ein Science-Fiction-Roman. Und ich weiß auch gar nicht, mit welcher Leidenschaft mich das da überfallen hat. Ich bin ja großer Science-Fiction-Fan, lese das wahnsinnig gerne. Ja, und bevor ich jetzt aber erzähle, wie das weitergeht, vielleicht willst du mich unterbrechen, mir eine weitere Frage stellen.
Science-Fiction, dann kam der Western-Krimi.
Genau.
Du konntest ja aber trotzdem nicht sicher sein, dass das irgendwann das ist, was du heute als deinen Beruf bezeichnest.
Ja.
Hast du darüber nachgedacht oder hast du gedacht, egal, ich mache das jetzt einfach?
Nein. Also das war eine Zeit großer Inspiration und großen körperlichen und physischen Leids. Auch psychisch hat mich das eigentlich alles eher belastet. Auf der einen Seite war das so Flucht von meinem Leben, weil ich war so voll mit Ideen. Ich hatte diesen ersten Roman quasi abgeschlossen und da hatte ich schon wieder die nächste Idee. Und das hat mich so bedrängt, dass ich gedacht habe, okay, es ist jetzt egal, ich setze mich einfach hin und mache weiter. Ja, es ist das Einzige, was ich jetzt gerade habe. Ja. Und das war aber auch, jetzt im Nachhinein war das, hat mich auch total kaputt gemacht, weil da waren ja eben noch diese 3 Kinder, die mit Liebe versorgt werden wollten. Und die kamen natürlich dann auch ziemlich zu kurz in dieser Zeit, ja. Ich habe dann eigentlich, wie gesagt, ist es mir bis heute so ein bisschen unbegreiflich, dass ich mich so nenne. Das hat wirklich so lange gedauert, bis ich den ersten großen Vertrag hatte. Was ich als einen ganz großen Moment in Erinnerung habe, ist, als ich habe mich geschämt für diesen ersten Roman, furchtbar geschämt, und habe mich dann im Internet erstmal schlau gemacht, wie geht das, wie formatiert man sowas. Ich war ja wie so ein Grundschülerin Romanschreiben.
Der
ja?
Text war da, dass sozusagen die Theorie fehlte.
Ich hatte keine Ahnung, ich hatte auch keine Ahnung vom Buchmarkt. Ich hatte mein Leben lang viel gelesen, bis auf die 10 Jahre da mit den Kindern nicht, da habe ich gar nichts anderes gelesen. Und dann habe ich angefangen, mir das anzulesen. Habe ich mir angeguckt, was kann ich denn mit dem Ding machen? Und dann habe ich mich aber so geschämt, dass ich es weggelegt habe. Und dann habe ich es aber irgendwann mal an einen Testleser rausgeschickt, weil ich gelesen hatte, das muss man machen. Dann habe ich überarbeitet, war auch ganz dankbar. Keiner war besonders enthusiastisch. Alle waren eher so, ja.
Wenn du warst 41, vor kurzem war Susanne Klim hier, die auch mit 40 ihren ersten Roman geschrieben hat. Wie sehr regt dich auf, wenn du so Ausschreibungen siehst für Stipendien, für Lehrgänge, für geförderte Schulungen, für Autorinnen, wo dann immer drin steht, für junge Autorinnen bis 25 oder vielleicht bis 30 Jahre? Wie sehr nervt dich das?
Auf der einen Seite stört es mich wahnsinnig, weil ich natürlich immer ausgeschlossen bin. Auf der anderen Seite habe ich bin ich ja in diese Zeit als mit meiner schriftstellerischen Tätigkeit reingeboren worden. Und ich habe ganz krass jeden Scheiß mitgemacht. Ich habe mich für jeden Scheiß beworben. Ich habe mich bei der Bellatrist, junge Literatur, ich habe ja angefangen, Kurzgeschichten parallel auch zu schreiben. Gnadenlos. Es war mir alles egal. Ich habe gedacht, ich bin zu alt, ich habe nichts mehr zu verlieren. Nein, habe ich schon, ja. Und ich habe auch, da haben wir uns ja auch kennengelernt im Literaturhaus, das war auch eine Ausschreibung für junge Autoren.
Also das heißt, du hast das einfach immer ignoriert und dich trotzdem beworben?
Ich habe mich trotzdem beworben, manchmal habe ich die Hose runtergelassen, habe irgendwie einen frechen Satz dazu geschrieben, hier, ne, Sie wissen ja, aber trotzdem. Und manchmal war es mir schlicht und ergreifend egal.
Nun hast du einen wahnsinnigen Output, das, was du gerade so ein bisschen angedeutet hast, das ist ja immer noch so, wenn ich richtig gezählt habe, 5 Bücher in 4 Jahren und dann noch ein paar Bücher links und rechts.
Ja,
ist so. Bist du einfach schnell oder wahnsinnig diszipliniert?
Beides. Und ich bin, da kann ich wirklich gar nichts dafür. Ich war einfach wirklich sehr inspiriert. Ich konnte, da, also wirklich hätte ich Nein sagen können, hätte ich es getan. Weil es hat mich wirklich, ich habe auch viel aus dieser Zeit mitgenommen. Ich war richtig kaputt danach. Psychisch angeschlagen, leicht depressiv. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Es war alles Mist. Und irgendwie war es aber auch alles, war der Preis, den ich eben dafür bezahlt habe. Ja, obwohl ich jeden verdammten Tag gelaufen bin, damit ich dieses Pensum auch schaffe. Ich wusste, ich muss mich fit halten, damit ich das irgendwie hinkriege, ja.
Aber jetzt scheint es, hast du die Lösung gefunden, weil du hast dich einfach geteilt und eine zweite Person aus dir gemacht. Hazel Frost.
Genau.
Bist du jetzt
Zellteilung.
Auch. Genau. Am 1. Juli erscheint Last Shot von Hazel Frost. Ist genau wie du auch 1971 geboren, die Frau.
Komisch.
Wo kommt denn diese Hazel her? Warum war das notwendig?
Also, auch das eine, da kann ich nur aus Verlagsseite sozusagen die Gründe mitteilen. Es ist ja mein Manuskript gewesen und ich kam mir da nicht viel anders vor als sonst auch. Aber die Stimmen zu diesem Manuskript waren halt ganz anders, außergewöhnlich, ganz anders als das, was ich bisher gemacht habe, diese Lopez-Seitzew-Ermittlerreihe. Und dann habe ich, dann fingen die Diskussionen an um Pseudonym und dann habe ich gesagt, das bin doch aber auch ich.
Ja,
und dann war aber auch relativ klar, weil es so außergewöhnlich ist, sollte es auch besonders platziert werden. Dann haben wir ein bisschen gerangelt um ein geschlossenes Pseudonym. Das war mir sehr unrecht, weil ich ja sehr leidenschaftlich für meine Sachen auch einstehen möchte. Ich bin da immer sehr stolz drauf und dann möchte ich auch mich dazu bekennen dürfen. Das kann man ja bei einem geschlossenen Pseudonym nicht. Und dieses Kasperle-Theater wollte ich nicht.
Ja.
Neue Webpage, neue Identität, entschuldige. Und deswegen haben wir uns dann geeinigt auf ein offenes Pseudonym. Und ja, wenn ich irgendwas vom Buchmarkt verstehen würde, dann könnte ich dir sagen, ob das gut oder schlecht ist. Das weiß ich leider nicht.
Aber wenn du so viel schreibst, du bist jemand auch, du schreibst so drauf los. Also du hast keine Schreibprogramme, die du nutzt, du hast keine Cockpinwand, keine Post-it-Zettel.
Bitte, was oder für doch. Eine Cockpinwand? Das klingt obszön.
Eine Cockpinwand.
Okay. Entschuldigung.
Oder ein Moodboard oder was immer Autoren benutzen, um ihre Ideen hin und her schieben zu können. Das machst du alles im Kopf?
Ja. Einerseits lag das daran, dass ich gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Andererseits lag es daran, dass ich keine Zeit hatte. Ich habe mich einfach immer hingesetzt und es lief und lief und lief. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwie mich in Ruhe mal umzuschauen, was wären gute Alternativen
und
für mich.
Und auch kein abschließbares Arbeitszimmer. Also das heißt, die Post-it-Zettel werden von den Kindern vermutlich durchs ganze Haus getragen worden.
Ja, ich wusste auch gar nicht, dass man auf Post-its arbeitet. Das ist auch sonst nicht so mein Ding. Aber ja, genau. Und ich muss aber auch sagen, eins kommt mir zugute. Das war in der Schule auch so. Ich lerne ja leidenschaftlich gerne bis heute. Und alles, was so einen bestimmten Zeitraum umfasst, das kann ich hervorragend im Kopf behalten. Wenn ich dranbleibe, wenn da jetzt längere Pausen dazwischen liegen, dann muss ich das auch nochmal durchlesen und sortieren. Aber ansonsten ist das alles akkurat bei mir abgespeichert. Obwohl ich ja viele Zeitsprünge auch in meinen Romanen habe. Aber diese Leistung erbringt mein Hirn noch. Ja.
Und du hast auch viele unterschiedliche Figuren. Also wir kommen mal zu Messertanz, Kerkerkind und jetzt gibt es ja den dritten Teil Krähentoge. Du hast schon gesagt, das ist das LKA-Ermittlerteam Rosa Lopez und Viktor Zaitsev. Dein Vater kommt aus Moldawien, war Professor der Volkswirtschaft. Die ganze Kindheit über sind bei euch ganz viele Russen und Bulgaren und Ungarn auch zu Besuch gewesen.
Ja.
Ist Viktor deshalb ein Russe geworden?
Nein. Viktor ist ein Russe geworden. Es ist ganz schwer, über ein tatsächliches Warum zu sprechen, weil ich mich nie nach einem Warum gefragt habe. Ich habe nie akademisch gearbeitet, obwohl ich einen sehr akademischen Verstand habe und sonst sehr sortiert durch mein Leben gehe. Aber das ich glaube, die Schriftstellerei, das war für mich etwas ganz anderes. Und ich bin ja immer ein kreativer Mensch gewesen. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern Anlass, den ich vielleicht so nennen könnte, war wirklich dieser Western-Krimi, den du vorher angesprochen hast. Das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt. Der wurde wenigen Verlagen angeboten und der wurde abgelehnt mit der Begründung, das ist zumindest das, was mir zugetragen wurde, deutsche Hausfrau, das können wir nicht gebrauchen, da kaufen wir lieber uns einen Mann aus dem angloamerikanischen Raum ein. Und in der Zeit habe ich alles, was ich gemacht habe, noch sehr, sehr ernst genommen. Das hat mich furchtbar getroffen. Das hat mich, weil ich habe gedacht, wie, die Figuren sind super, die Story ist super und ich bin dort, ich bin das Problem, ja. Und manchmal denke ich, das ist ja oft so eine Perlenkette, das reiht sich alles so auf und erst wenn die Kette fertig ist, denkt man, ach so, ja, was für ein schönes Stück. Und ich glaube, dass ich heute mich so bekennend auch feministisch äußere, das war nur ein kleiner Mosaikstein in einer langen Kette von Erfahrungen, gerade so extrem in diesem Literaturbereich.
Und ist es für dich ein Kompliment, wenn jemand sagt, die schreibt wie ein Mann?
Also Kompliment finde ich nicht. Das ist ja wieder so ein bisschen unsauber argumentiert, finde ich immer. Weil natürlich schreibe ich wie eine Frau. Ich bin eine Frau, ich schreibe wie eine Frau. Es mangeln den Menschen die Worte, wenn sie nicht in der Lage sind, das zu sagen, was sie eigentlich meinen. Nämlich, die schreibt hart, schnörkellos, relativ emotionsfrei. Ja? Das sind eigentlich Attribute, die sind für Männer, für männliche Kollegen reserviert. Und deswegen benutzt man sie nicht gerne bei Frauen. Man sagt dann wieder wie ein Mann. Das heißt ja, sie hat ein Vorbild und das ist ein Mann.
Das ist, du engagierst dich da sehr und bist auch sehr offen damit. Es gibt ganz viele Fragen immer natürlich auch dann, warum ist deine Rosa, ist das nicht eigentlich die Hauptperson in deinen Büchern? Wie schafft man es sozusagen durch die Blume, feministische Themen in solche Stoffe zu bringen? Ich habe ein Zitat mal von dir gefunden, was mir ganz wichtig ist, die feministische Haltung nicht mit einem Schlag vor den Kopf zu verkaufen, sondern ganz subtil auf allen Ebenen. Das heißt, das passiert auch bei dir oder musst du darüber nachdenken beim Schreiben, beim Überarbeiten?
Nein, nicht mehr. Also ich habe nach dem ersten Roman bin ich sehr oft darauf angesprochen worden. Wenn man dann so gefragt wird, ist das ein feministisches Statement? Und ich dachte, ist das ein feministisches Statement? Und man kann sich dann ja für Ja oder Nein entscheiden, für irgendwas dazwischen. Viele Autorinnen wollen ja so nicht vereinnahmt werden. Und ich habe gedacht, ich muss mich vereinnahmen lassen, weil es eigentlich, und das habe ich aber erst im Laufe der Zeit gecheckt, weil es so wahnsinnig notwendig ist, sich da zu positionieren. Und es ist so, dass ich mein Verständnis dafür geschärft hat durch die Rückfragen an mich und dass ich natürlich meine Welt, besonders die Welt im Kriminalroman, seitdem auch ganz anders wahrnehme.
Gerade Kriminalroman ist was, da wird gerne auch gezählt, wie viele Autorinnen, wie viele Autoren. Die Frauen kommen da immer schlechter weg, auch was Preise angeht, was Ausschreibungen angeht. Das ist immer noch so, wenn gezählt wird, ist es immer noch so, dass die Gewichtung so ist, dass mindestens 2/3 Männer, 1/3 Frauen ist, wenn es gut läuft. ohne jetzt da konkret ins Beispiel zu gehen, aber wenn man zählt, kommt man oft auf diese Dinge. Du hast selber schon auch bei Hörland, zu Hörland kommen wir gleich nochmal, über die Benachteiligung Frauen allgemein im Literaturbetrieb geschrieben. Wann ist dir denn aufgefallen, dass da irgendwas nicht richtig gewichtet ist, dass da Dinge schief liegen?
Ja, ich habe ja gesagt, ich habe ja schon einen recht lebendigen Verstand und ich habe mit diesem, also ich kann Sachen nicht halb machen, ganz schlecht kann ich das nur, außer vielleicht beim Backen, ja. Ich habe einfach angefangen, als ich selbst schrieb, da war ich ja wie so ein Schwamm. Ich habe alles gelesen dazu. Ich dachte, ich bin zu alt, ich muss mir Sachen aneignen, ich muss es schneller machen als andere. Ja? Und deswegen bis heute lese ich unheimlich viel parallel mit. Nicht nur auf den sozialen Medien, sondern ich lese die Feuilletons, ich lese die Zeitung quer, ich bespreche ja selbst auch Kriminalromane. Und dann fiel mir, dann war das wie ein Schlag vom Kopf festzustellen, wie ungerecht die Verteilung ist. Und man muss ja sagen, wir zählen nicht nur im Kriminalroman, sondern es wird seit ewigen Zeiten überall gezählt. Meiner Meinung nach sind diese Zahlen überhaupt kein Geheimnis. Also die sind auch nicht neu. Sondern erstaunlicherweise gibt es immer wieder Männer, die sagen, oh wirklich? Das ist ja ein Ding, ist das wirklich so ungerecht? Und dann sagt man, ja, übrigens nicht seit gestern, das ist schon und so weiter. Aber es findet kein Wandel statt. Und wenn, ist der nur minimal, ja?
Kommt ja oft das Argument, dann können die Männer wahrscheinlich auch besser schreiben. Oder werden lieber gelesen.
Ich habe an dieser Stelle früher immer gelacht, das bleibt mir jetzt immer so ein bisschen im Hals stecken. Na, natürlich schreiben sie nicht besser. Nein, na, überhaupt gar nicht. Also wenn ich das Forum hätte, ja, ich kann zum Beispiel sehr gut, ich checke Romane, wenn ich sie bespreche, immer auf bestimmte Parameter ab. Ich gucke nach dem Stil, ich gucke nach dem Aufbau, nach dem Plot, ich gucke nach den Figuren. Es gibt ganz viele Sachen und ich kann mit Sicherheit sagen, dass es ganz viele Männer gibt, die keine Figuren können. Meiner Meinung nach. Das liegt nicht daran, dass ich eine Frau bin, vielleicht auch daran, aber nicht nur, sondern es liegt einfach daran, dass das ein ganz großes schwarzes Loch ist. Weil wir aber ständig Literatur von Männern lesen, die Besprechungen von Literatur von Männern sehen, denken wir, das wäre die Welt, so wäre die. Ich habe das auch oft erlebt, dass Kritiker nicht sagen, oh, das ist aber eine grottige Figur, oh, das ist aber total übertrieben, wer kann das denn ernst nehmen? Sondern das findet da gar keinen Eingang. Die anderen Sachen, die werden so oft zum Genius hochstilisiert, dass da niemand mehr ernsthaft hinguckt. Und deswegen glaube ich im Gegenteil, mein großer Wunsch ist, und das mache ich nicht nur für mich, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit, würde ich überhaupt nicht kleinreden, sondern das mache ich auch für meine Tochter und das mache ich hoffentlich auch für viele Frauen, die das genauso sehen wie ich. Ich möchte, dass die Welt der Frauen mehr gesehen wird. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung und wir sind de facto nicht anwesend.
Du engagierst dich bei Hörland, da bist du Mitglied. Das ist ein Netzwerk für feministischen Realismus in der Kriminalliteratur. Kannst du das mal übersetzen für diejenigen, die jetzt damit gar nichts anzufangen wissen?
Mhm. Das, was ich darunter verstehe, ist, da treffen sich Frauen, die politisch schreiben, politisch denken, die unkonventionell sind, die hauptsächlich auch sich wünschen, den Kriminalroman von Frauen weiter nach vorne zu bringen und die daran glauben und gelernt haben, wie wichtig und gut das Netzwerken unter Frauen ist.
Hast du dann auch jetzt bei deinen drei Buchtipps einen Krimi von einer Frau dabei?
Ja. Sehr gut besprochen und sicherlich auch bekannt ist natürlich Anne Goldmann, auch eine Mitstreiterin, Mitautorin bei Hörland, Das größere Verbrechen. Dann ja immer wieder, das braucht man eigentlich gar nicht mehr zu empfehlen, aber eine ganz wunderbare Autorin ist natürlich Sarah Gran, jetzt aktuell bei Heine, Das Ende der Lügen. Bespreche ich jetzt auch demnächst bei beim Crime Mag. Und dann möchte ich aber noch mal weg vom Kriminalroman, weil wir haben ja viele wunderbare Literatur. Franziska Hauser kann ich noch sehr empfehlen. Die Gewitterschwimmerin war ja auch nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und gerade eben habe ich mir auf der Messe angehört, Tanja Reich, Jesolo. Und da habe ich direkt gedacht, das ist einfach eine tolle Idee. Und das, was sie gelesen hat, fand ich sehr anregend und auch, glaube ich, sehr interessant für den Diskurs, den wir gerade besprochen haben.
Das ist ja nicht so einfach. Mit Frauen kann man auch nicht immer über dieses Thema sprechen. Auch Frauen gibt es, die dann sagen, ach, jetzt muss doch auch mal gut sein. Und da wird dann gesagt, auch wenn Sophie Passmann über weiße Männer spricht, dann ist das kein Versöhnungsversuch. Also es gibt da Interpretationsmöglichkeiten, bei denen ist man manchmal, ich sage es mal vorsichtig, überrascht, was da auch so von Frauen kommt.
Ja.
Wie kriegen wir es denn hin mit der besseren Solidarität, mit den besseren Netzwerken und unterstützen? Das, was Männer ja offenbar ganz fantastisch hinkriegen.
Beherrschen, richtig. Ja, ich meine, das ist natürlich, was man lernen muss. Man darf ja auch nicht vergessen, welche Mechanismen da spielen. Wenn du dein Leben lang gelernt hast, dass der Mann dein Versorger ist, dass er in einer bestimmten Hierarchie über dir steht, ich formuliere es jetzt mal ganz plump, ja, dann hast du das verinnerlicht. Dann möchtest du nicht jedem großen weißen Mann ans Bein pinkeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder so einen bösen, kritischen Text veröffentliche, dann denke ich auch oft drüber nach, oh Gott, mit wem verscheißere ich mir es jetzt schon wieder, ja? Und auf der anderen Seite gilt es natürlich, diese Ängste zu überwinden. Dann sagst du zu Recht, man kann ja nicht von allen Frauen erwarten, die gleiche Meinung zu haben. Das finde ich, muss auch gar nicht sein. Wir haben gute Argumente auf unserer Seite, erstens. Zweitens muss man das Netzwerk suchen, da, wo es gut funktioniert. Und drittens gibt es ja nicht einen Feminismus. Es gibt so viele Arten von Feminismus. Es gibt Frauen, die wollen sich auf keinen Fall Feministin nennen, die sind aber durchaus mit feministischen Anliegen unterwegs. Und es gibt Feministinnen, da denke ich oft, oh mein Gott, das ist Feminismus. Also mit anderen Worten, es ist ein weites Feld. Und ich habe gelernt, wenn ich was sagen muss, dann ist es schön, wenn ich es mit jemandem gemeinsam sagen kann, mit mehreren Freunden. Aber ich schrecke nicht mehr davor zurück, die Schultern breit zu machen und es alleine zu machen. Also das kann beides gut nebeneinander her existieren. Und ich glaube, je mehr wir Frauen uns untereinander unterstützen, desto mehr wird auch das Wort rausgehen, dass es sich in Anführungsstrichen auch tatsächlich lohnt.
Ja? Hast du herausgefunden, warum auch bei Männern, die sich vielleicht nicht leiden können, das Netzwerken klappt und Frauen dann manchmal wieder in so einen Zickenkrieg ausbrechen?
Ja, ich würde das gar nicht immer Zickenkrieg nennen, sondern vielleicht auch, manchmal sind das ja auch unterschiedliche Anliegen. Und obwohl Frauen ja häufig, das wird ja nachgesagt in Sitzungen, Management-Sachen, da sehr kompromissbereit sind und interessiert sind, glaube ich, gibt es da auch oft ganz starke Positionen. Und das geht manchmal nicht alles, ist nicht miteinander vereinbar. Und auf die Frage, die du mir gerade gestellt hast, ich kann dir nicht sagen, ich glaube, Männerbünde haben eine lange Tradition. Alles, was lange läuft, läuft gut. Und es ist natürlich auch ein Erfolgsrezept. Es ist wie für uns Frauen, dass wir uns Männern häufig früher untergeordnet haben, dass wir Männer lesen, Männer eher als Genius ansehen und bei Frauen mal so ein bisschen rumkritteln. Ganz ehrlich, das ist ja auch eine Aufgabe für mich selbst. Ich musste auch oft selbst an mir arbeiten, ja. Es klingt immer so, als wäre man schon angekommen. Das ist für mich immer noch eine Aufgabe. Und das Einzige, was ich merke, ist, dass Männer eine unglaubliche, ja, wie soll ich das nennen? Die haben eine unglaubliche Geduldstoleranz. Die können sagen, oh mein Gott, das ist ja ein furchtbares Problem. Ja, das stimmt. Und dann machen die weiter wie bisher. Und mit dieser Penetranz muss man eigentlich als Feministin die Schultern breit machen. Man muss die rollenden Augen ertragen, wenn man einen Raum betritt und auf dem Podium zählt, wie viele Männer da sitzen und Frauen. Man muss es ertragen, die dummen Kommentare auf den sozialen Netzwerken. Und man muss einfach wissen, das ist wirklich ein langer, langer Weg. Er ist nicht linear. Es gibt viele Backlashes von Männern und Frauen. Und ja, man muss wirklich daran glauben, dass es eine gute und wichtige Sache ist. Und das tue ich. Wenn ich das alles verstehen würde, dann hätten wir das Problem, glaube ich.
Du hast schon gesagt, du rezensierst für Crime Mag auch die Krimis anderer Autorinnen und Autoren. Das macht man ja in Deutschland eigentlich nicht so gern, weil man sich da auch angreifbar macht. Besprichst du nur Bücher, die dir auch wirklich gefallen?
Also ich bin ja eine leidenschaftliche Verreißerin. Das muss man sagen, fällt vielen Kritikerinnen auch leichter, weil man da natürlich sehr leidenschaftlich dabei ist. Man kann oft leidenschaftlicher nicht mögen als leidenschaftlicher Lieben, ja, im Kriminalroman. Tatsächlich habe ich mir eine sichere Bank gebaut und da bin ich sehr froh drum, dass ich das von Anfang, ich bin auch hier wieder in einem Netzwerk aufmerksam gemacht worden, dafür bin ich sehr dankbar, keine deutschen Autorinnen und Autoren zu besprechen. Daran halte ich mich. Das Blöde ist ja, man kennt sich ja jetzt mittlerweile. Früher kannte ich niemanden, da wäre das völlig leidenschaftslos für mich gewesen. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Und ansonsten bespreche ich sehr, sehr gerne. Es ist ganz selten, dass ich mal eine Besprechung schreibe und aus einer Million Gründen nicht veröffentliche. Aber sonst habe ich überhaupt nichts damit am Hut. Und ich tue es natürlich auch immer unter diesem Blickwinkel und bin auch sehr froh, dass der im Crime Mag da auch einen Platz hat und auch, finde ich, einen sehr geschätzten Platz hat.
Und wenn dich dann jemand rezensiert, also wie jetzt zum Beispiel Krähentod ist raus, dann kommt Hazel im Juli, wenn du dann Sachen liest, von denen du sagst, das stimmt einfach nicht, kannst du dich dann damit abfinden? Schreibst du diesen Leuten Briefe? Kommentierst du sowas oder kannst du es abhaken?
Nee, also das kommt ganz drauf an. Hat sich auch geändert. Beim Messertanz, da hat mich das alles, hätte ich da einen Verriss bekommen, das hätte ich, glaube ich, psychisch nicht überlebt. Ja? Jetzt mittlerweile bin ich entspannter geworden. Wie gesagt, dieses sich selbst so wahnsinnig ernst nehmen, das ist ein bisschen, das ist jetzt nicht mehr so extrem. Generell bin ich ja sehr gesegnet gewesen mit guten Besprechungen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich weiß, wie viele Autorinnen darunter leiden und Autoren. Wenn ich heute eine dämliche Besprechung lese, aus einer, es gibt ja viele Gründe dafür, ja, ich will jetzt gar keine Gründe aufzählen, dann überlege ich mir immer, von wem kommt das, was ist das? Und ich fahre immer gut, wenn ich das kommentiere. Manchmal habe ich Lust, das zu kommentieren und dann kommentiere ich es lustig. Also ich habe zum Beispiel ich werde immer von einer bestimmten Person besprochen und das ist wahnsinnig lustig, weil beim letzten Mal bin ich wie so eine Schülerin abgeurteilt worden und das fand ich natürlich, das in erster Linie belustigt mich das. In zweiter Linie weiß ich, egal wie die Kritik ausfällt, selbst wenn ich verrissen werde, auch schlechte Presse ist gute Presse, ja, irgendwer guckt da rein Und ja, und ich habe auch einen Menschen, der mich immer bespricht, das ist auch wahnsinnig lustig, der liest jedes meiner Bücher und der möchte mich mögen, aber weil er ein Mann ist und mir gerne zeigen möchte, wo mein Platz ist, findet der immer so am Schluss einen Dreh, der so unterirdisch ist, aber das belustigt mich eher. Und das Gros der Sachen ist wirklich wunderbar. Oft, wie gesagt, ich bekomme oft meine Romane noch erklärt und denke, wie wunderbar, dass jemand das gesehen hat und verstanden hat, weil es ist so, ja?
Sehr schön. Katja Bonet und Krähentod ist der aktuelle.
Richtig.
Und Hazel Frost kommt dann am 1. Juli mit
Last Shot.
Vielen Dank, dass du da warst.
Herzlichen Dank, Anja. War mir ein Vergnügen.
Die Schreibenden von Anja Görz.